Okay, es ist meine Aufgabe, heute die Gedanken von dieser Woche zusammenzufassen. Also Heimat. Heimat ist bestimmt nicht, wo wir gewesen sind, wo wir herkommen. Ich habe in 9 Städten und 7 Bundesländern, sprich auch Staaten, in den Staaten, und 3 Länder gewohnt. Welche davon soll mein Heimat sein? Länger gewohnt. Also, und inzwischen habe ich mehrere von diesen Orten wieder besucht. Und die sind anders als damals oder zumindest anders als in meiner Erinnerung. Denn die Menschen, die diesen Orten mir zur Heimat gemacht haben, leben zum großen Teil nicht mehr. Das heißt, dass meine Heimatsgefühle eigentlich beziehungsorientiert sind. Also es sind die Beziehungen, die ich hatte, die diesem Ort in meine Erinnerungen Farbe gibt. Ja? Okay. Die Heimat, die in uns Sehnsucht erweckt, ist da, wo wir uns geliebt fühlen, geborgen, sicher und so weiter, oder gefühlt haben. Denn meistens kommt diese Sehnsucht dann auf, wenn wir im Moment nicht geliebt und geborgen und sicher fühlen. Also eine andere Frage. Welche Botschaft von Gott findest du am häufigsten in der Bibel? Fürchtet euch nicht, kommt vielleicht zweitens.
Ich liebe euch.
Ja, seine Liebe zu uns, ständig, nicht wahr? Wenn du das Bedürfnis hast, das nochmal zu hören, wo gehst du hin? Hast du eine Bibelstelle, wo du weißt ganz genau, diese Botschaft bekomme ich? Johannes 3,16. Jawohl. Und warum?
Warum gehe ich da hin?
Nein, was bewirkt das in dir?
Ja, dass ich auch geliebt werden und dass schon für mich gesorgt wurde.
Genau, genau. Er sorgt schon für uns. Er liebt uns so sehr, dass es ihm was kostet. Okay. Was noch? Johannes 17.
Weil Jesus hat sich so, er weiß, dass er gleich sterben wird für uns. Er betet sogar für uns, für alle, die durch die Jünger glauben. Und dass wir eins sein und dass wir erkennen, dass wir in ihm sind.
Ja.
Jeremia 29.
Und was ist da? Genau, sehr gut.
Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist Jesaja 33 oder so, wo steht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Das ist so schön.
Apostelgeschichte 10, 35. In Wahrheit werde ich inne, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, also auch ich.
Genau.
Sondern jeder, der da will, glaubt, zu ihm gekommen kann.
Also eine Stelle für mich ist Johannes 14. Also da ich fühle mich eingepackt in Liebewolle. Also wenn ich das lese. Ja, okay. Also was denkt ihr, warum wird diese Botschaft der Liebe so oft wiederholt? Ist das für Gott oder für uns? Okay, also der Hauptgrund ist bestimmt, weil wir es immer wieder vergessen. Es braucht uns nur schlecht zu gehen und wir fangen an, das zu vergessen. Oder vielleicht ist das eine Zeit, wo du viel Negatives einstecken musst. Und dann kommt der Gedanke auf, ob ich das richtig verstanden habe von Gott. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Also, Gott will nicht zulassen, dass der Feind seine Stimme übertönt. Deshalb wiederholt er das gerne. Warum? Weil er uns liebt. Aber ich denke, noch ein Grund ist sicherlich auch, dass es ihm so wichtig ist, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Weil er uns liebt, will er das, was für uns am besten ist. Und er weiß, Gott zu lieben, ist eben das Allerbeste für uns. Es wirkt Gutes in uns. Deshalb will er seine Herrlichkeit mit uns teilen, nicht für ihn, sondern für uns, weil es uns gut tut. So, noch eine Frage. Hast du einen Notkoffer? Einen Notkoffer. Okay? Also.
Also für die, die bei Steffen
waren. Also.
Hier ist so ein Schatzkiste.
Okay, das kommt aus der Seelsorge. Es ist einfach Tatsache, wenn man down ist oder traurig oder also diese runterziehende Gefühle hat, dann in der Zeit denkt man nicht an positiven Sachen. Man denkt an die negativen Sachen. Und man denkt auch nicht an die Quelle, wo es Gedanken sind, die unserem momentanen Gefühl widersprechen würden. So, wenn du glücklich bist, dann siehst du nicht die traurigen Dinge im gleichen Licht. Versteht ihr, was ich meine? Also, Notkoffer ist in der Seelsorge eine Lösung, so dass man wirklich einen konkreten Ort hat, wo man hingeht, wenn man weiß, ach, mir kann nichts helfen, ich greife zu meinem Notkoffer. Und in diesem Notkoffer ist eine Sammlung von Dingen, die das Gegenteil beweisen. Zum Beispiel, vielleicht ist das ein Brief von jemand oder vielleicht eine gepresste Blume aus einer wirklich schönen Erlebnis. Das ist auch gut. Gästebuch. Ihr versteht das Ganze. Es ist auch dort ganz gut, Bibelstellen zu haben, passend zu den verschiedenen negativen Stimmungen, die wir haben können. Also, in meinem Notkoffer ist eine tolle Stelle, die unsere Arbeit diese Woche ziemlich zusammenfasst. Also über Gottes Liebe und seine Einladung, über die Herausforderung unserer Sterblichkeit, allerdings in Hoffnung verpackt, auch vor allem dann über die Sehnsucht, die unsere Augen auf Christus hält. Die Stelle ist 2. Korinther, Kapitel 4 und 5. Und ich möchte die mit euch anschauen, aber zuerst noch eine Frage. Was ist für uns Christen Heimat? Wir haben das diese Woche ziemlich viel beschrieben, oder? Bei Gott. Gute Antwort. Nicht unbedingt nachher, aber auch nachher und jetzt, wo er in uns wohnt. Okay. Also es ist bestimmt nicht, wo wir herkommen, sondern das Ziel unseres Weges mit Gott in dieser Welt. Und Gott weiß sehr gut, wie es hier ist, durch die persönliche Erfahrung von seinem Sohn, wenn nicht sonst. Und wie er im Neuen Testament unsere ewige Heimat beschreibt, ist alles, wonach wir uns hier sehnen. Ihr kennt ja die Stellen. In seiner Welt gibt es keine Träne, keine Krankheit, keine Sünde, keine Entscheidungen, die wir gleich nachher bereuen, keine Versuchungen, keine Angst, keine Dunkelheit. Das wird wunderbar. Aber das Allerbeste dort ist seine unmittelbare Gegenwart. Sichtbar und für immer. Wie Karin uns gezeigt hat, ist Heimat aber nicht nur nachher im Himmel. Er hat schon jetzt Wohnung in unserem Herzen aufgenommen, laut Johannes 17,3. Bitte? 17,3 steht, ewiges Leben ist, Gott zu kennen. Kein Problem. Also, ewiges Leben ist, Gott zu kennen. Kennst du Gott? Gehörst du ihm? Wenn ja, dann hat deine Ewigkeit schon begonnen. Das erklärt vielleicht auch, warum er sagt in Johannes 5, 24, glaube ich, dass wer sein Wort hört und glaubt, schon vom Tode zum Leben durchgedrungen ist. Ja? Unsere Ewigkeit mit Gott beginnt schon hier. Also, dies gibt aber ein Problem auf, das wir besprechen sollten. Wir sprechen viel über Heimat, wir sprechen viel über Sehnsucht, aber Sehnsucht hat man nicht nach dem, was man schon hat. Okay, müssen wir überlegen. Wenn wir ihn schon haben, wieso Sehnsucht? Und ich habe es überlegt und bin darauf gekommen, Sehnsucht ist schon da, es ist nur anders. Unsere Sehnsucht jetzt ist ein Sehnsucht nach Werden. Ihm näher kommen, besser kennenlernen, ihm ähnlicher werden, ihm zu gefallen, also seinen Willen zu tun, ihn zu verherrlichen. Also es ist ein Wachstumsprozess. Es motiviert uns, weiter zu streben. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit im Himmel ist eine Sehnsucht nach Vollendung, nach schon geworden sein. Hier sind wir im Werden, dort werden wir, es ist nach der Vollendung. Ohne Gegenspieler, ohne Satan, ohne Versuchung und all die anderen Schwierigkeiten, die er uns macht. Das motiviert auch. Also nun zu 2. Korinther 4 und 5. Weil es Freitag ist und ich gedacht habe, dass ihr alle eure Koffer, also eure Bibel in dem Koffer schon habt, habe ich den Text für euch ausgedruckt. Schreiber müsst ihr noch haben. Okay. Ich weiß, es ist auch ein Wagnis, ein Textstudium zu machen am Freitag, aber ich denke, dies ist einfach eine Zusammenfassung und so machen wir es doch. Fangen wir mit den Vergleichen an, die Paulus macht in, Dankeschön. Schreiber, braucht ihr mit Schreiber? Fangen wir mit den Vergleichen an, die Paulus macht in Kapitel 4, 16 bis 18. Der Text ist da, ich lese vor. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und was aber unsichtbar ist, ist ewig. Welche Vergleiche, Gegenüberstellungen macht er hier? Sichtbar, unsichtbar, jawohl. Ja, also unser äußerer Mensch verfällt. Zeitlich und ewig, jawohl. Trübsal und Herrlichkeit.
Leicht und gewichtig.
Leicht und gewichtig. Also in diesen drei kleinen Versen hat er so viele verschiedene Gegenüberstellungen. Was will er damit erzeugen?
Spannung.
Spannung, okay. Noch etwas?
So den Kontrast nochmal aufzuzeigen zwischen hier und dort.
Und das, dieser Kontrast soll?
Auch die Zukunft, heißt auch das Ewige.
Genau, Hoffnung. Also auf was Besseres, jawohl. Okay, aber diese Stelle fängt an mit darum. Und wo immer ein darum ist, dann muss man zurückblicken in den Versen davor und nach dem warum suchen. Und deshalb habe ich aus der Reihenfolge hier 4, 13 bis 15 noch dazu geschrieben. Daneben, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht im Psalm 116, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Also warum werden wir nicht müde? Weil Glaube, jawohl, und also weil wir wissen, das ist Zuversicht, weil wir wissen. Warum diese Zuversicht?
Weil Jesus auch auferweckt worden ist, so werden wir auch auferweckt.
Genau, also weil Gott durch die Auferstehung Jesu gezeigt hat, er tut, was er sagt. Also nicht, weil wir es verdienen, weil wir es können, sondern wir haben Zuversicht wegen Gott. Okay, also ab hier geht es um Sehnsucht. Und in eine ziemlich komische Sprache. Okay? Aber lesen wir 5,1 und bis 4. Denn wir wissen, also Zuversicht nochmal, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die im Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Also, erstmal spricht er vom Leben als eine Hütte und dann als ein Kleidungsstück. Was versteht ihr unter dieses Überkleiden und Entkleiden und bekleidet und nackt und so? Was? Ja?
Naja, Jesus hat ja auch schon was von alten Wein in neue Schläuche gesagt. Und damit wir wirklich neu werden können, Gottes sind, müssen wir uns auf eine Art wieder entkleiden und es muss alles neu werden. Und wenn man nur überkleidet, dann schlummert da ja immer noch was Altes drin.
Mhm. Ja.
Passiv.
Es ist passiv, okay, gut. Gute Bemerkung. Das ist nicht etwas, was wir tun, sondern es wird uns getan. wovon spricht er hier überhaupt? Von unserem Körper. Und was mit unserem Körper?
Ich verstehe es eigentlich, den
Tod. Ja.
Dass es vielleicht besser wäre, nicht zuerst zu sterben, sondern dass Jesus gleich kommt.
Ja, also dieses Entkleiden verstehe ich als Sterben. Also wir würden lieber das Himmlische schon haben. Also Überkleiden, unsere Überkleid ist Unsterblichkeit. Diese Entkleiden ist unsere Sterblichkeit. Und Entkleiden, ich glaube, er macht so ein Wortspiel hier. Wenn man entkleidet ist, ist man meistens nackt, aber nicht. Weißt du, also wenn man entkleidet ist, ist man nackt. Wenn man überkleidet ist, ist man bedeckt. So, er macht so ein Wortspiel, es ist schwer zu folgen. Aber was ist hier dann die Aussage? Warum seufzen wir und wonach sehnen wir uns? Was sagt Paulus hier? Ja, wäre schön, wenn es schon wäre. Ja, ja. Also er sagt nicht in dieser Stelle, ich bin nicht gern hier. Aber dieses Mittelding mit dem Sterben, da freut er sich nicht. Er freut sich auf das, was nachher kommt. Er würde lieber schon überkleidet sein, sodass er dieses Mittelding überspringen könnte. Also das kann man nachempfinden. Ja, ja. Okay, aber es geht dann auch weiter. Lesen wir 5 bis 8. Und hier, ihr werdet sehen, ich bin nicht mit der Übersetzung zufrieden. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Und so, wie es wirklich in Luther steht, so sind wir allezeit getrost. Von dem Griechischen her ist es viel besser. So haben wir denn allezeit Zuversicht. Deshalb habe ich das so frech da reingeschrieben. Vers 6. Okay, ist auf der Rückseite, wer es noch nicht gefunden hat. Also, so haben wir denn allerzeit Zuversicht und Wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Natürlich haben wir ja die ganze Zeit gesagt, er ist uns im Herzen, aber es geht hier um das Schauen. Und das haben wir noch nicht. Und wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Also wir haben aber Zuversicht und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Okay, die Aussage ist, was wir vorhin gesagt haben, er wäre lieber dort, diesmal sagt er, als hier. Also hier geht es nicht um Überspringen, sondern es geht um seine Sehnsucht. Ich denke, hier muss man betrachten, sein Leben war nicht gerade leicht zu dieser Zeit. Ja? Okay, aber er spricht das so aus, als wenn wir alle genauso denken. Ist das so?
Manchmal.
Ab und zu. Okay, also ich muss sagen, diese Zwiespalt habe ich auch. Also es ist nicht immer so bei mir. Trotz Glaubens ist diese Sehnsucht, vor der Paulus spricht, meiner Meinung nach für uns Christen nicht selbstverständlich. Es muss wachsen, es muss gelernt werden. Es erinnert mich sehr an die Zeit, wo mein Mann gestorben ist, in den letzten Wochen. Er war ja nur 5 Wochen krank, so ist die Erinnerung ziemlich geballt. Und also Er musste natürlich die Diagnose verkraften, durcharbeiten, aber nach einigen Tagen und bis zu seinem Tod freute er sich total. Also ich habe ihn nie so entspannt und unkompliziert erlebt. Nie. Karin kann es bestätigen. Und ich habe auch, also ihr kennt mich, ich habe meine Witze gemacht, und ich habe gesagt, du könntest zumindest ein bisschen traurig sein, dass du uns weißt. Und er hat dann nur gegrinst. Einmal ist Florian Schneider reingekommen ins Krankenhaus und hat gesagt, Jim, das ist schrecklich hier. Und Jim sagt, vielleicht für dich. Also er, nachdem er diese Diagnose durchgearbeitet hat, ja, er war auf dem Weg dahin und er freute sich, wie gesagt, wie ich das noch nie erlebt hatte. Und ich denke, es war auch, oder ich betrachte es als ein Geschenk Gottes, dass unsere Plätze nicht getauscht waren. Denn ich glaube, dass Jim das Überleben nicht ganz so gut gepackt hätte. Und ich kann sicherlich sagen, ich hätte das Sterben nicht so gut gepackt. Ich war nicht so weit. Auch es ging um seine Sterblichkeit, aber es ging auch um meine in meinem Kopf. Also es hat mich wirklich aufgerüttelt. Ich fühlte mich so verletzlich. Und ich musste mich an diese Verletzlichkeit gewöhnen. Also Freundschaft schließen damit. Also ist ein herrlicher Zustand, wenn man Freundschaft geschlossen hat. Aber es war schwierig. Auf jeden Fall, ja, also diese Ohnmacht, habe ich hier geschrieben, machte mir Angst. Und denn, also ich glaubte, aber jetzt war es Praxis. Es war anders. 7 Jahre später habe ich ja Brustkrebs. Habe ich erfahren, dass ich Brustkrebs habe. Und ich habe mich echt gefreut, nicht über den Krebs, aber ich habe wahrgenommen, dass Gott kräftig in den 7 Jahren an meinem Herzen gearbeitet hat. Denn es hat mich diesmal nicht aus der Bahn. Meine Sterblichkeit, es war jetzt wieder auf dem Teller, das hat mich dieses Mal nicht aus der Bahn geworfen. Ich hatte schon ein paar schlechte Nachmittage, also einmal mit Kirsten, als wir die gehört haben, dass in den Lymphknoten das weitergegangen ist. Kirsten ist mit mir gegangen zu diesem Gespräch. So. Und einmal, wo ich Dagmar angerufen habe, als ich die Entzündung hatte in meinem Arm und keine Ärztin hatte und alles Mögliche. Aber im Großen und Ganzen war eine Überlegung, ach, ist es jetzt Zeit? Die Frage, weißt du, es war nicht Panik, wie es beim ersten Mal war. Und ich denke, so ist Gottes Schule. Weißt du, also es ist kein Problem, wenn wir Probleme aufdecken in unserem Glauben, in unserer Stabilität, denn er ist da noch nicht fertig. Aber das gibt dann eine Möglichkeit zu vergleichen. Oh, diesmal ist es etwas besser. Also ich meine, ich bin mit der Schulung noch nicht fertig, ich bin noch hier. Ja? Also die Ohnmacht war auch da, aber es war noch nicht, also nicht umwerfend. Und deshalb, ich denke, wenn wir Schwierigkeiten haben, es muss nicht mit Sterblichkeit zu tun, das sind alle Lerneinheiten. Also wir machen die durch und man kann wirklich dann eine andere Sicht bekommen, wenn man dann sagt, okay, was ist es genau, was ich hier lernen soll? Ich tue es gerne schnell. Ich muss nicht unbedingt lange leihen, also besser. Ich begreife, was es ist. Auf jeden Fall. Deshalb sage ich, ich denke, diese Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit ist eine sehr gesunde Sache. Ich hatte in meiner Kindheit von einem Mann gehört, er ging so oft er konnte zu Beerdigungen, weil er immer wieder vergessen hat, wie schnell es gehen kann. Also das habe ich damals, es ist mir im Kopf geblieben, also es hat mich beeindruckt, aber ein bisschen entfremdet. Aber so, ja, also was ich sagen wollte, ist nur, ich weiß immer noch nicht, ich würde das nicht so ausdrücken wie Paulus hier, noch nicht, aber meine Sehnsucht ist schon gewachsen durch verschiedene Schwierigkeiten. Also, und jetzt ab hier spricht Paulus von Sehnsucht. Und er sagt, unsere Sehnsucht hat eine große Wirkung auf uns. Je größer die Sehnsucht, desto stärker die Wirkung, sagt er. Und die nächsten vier Boxen sind da, welche Wirkungen er anspricht. Also ich lese jetzt ab 5, Vers 9, 9 und 10. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Was ist die erste Wirkung von Sehnsucht? Gutes tun, okay. Aber in Vers 9, wie drückt er das aus? Gott zu gefallen, ja. Und es ist ein Wunsch in uns. Die Wirkung der Sehnsucht ist, wir wollen ihm gefallen. Und Gott wird es belohnen. Sind manche Leute, die sehr viel Wert darauf legen, dass wir Gutes tun, weil es richtig ist, weil es unsere Pflicht ist und so weiter. Aber immer wieder spricht Gott von Belohnung. Ja, also anderes Thema. Die zweite, also die nächste Aussage finde ich nicht sehr positiv. Zumindest nicht die Motivation. Vers 11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar und hoffen, ich hoffe aber, dass wir auch vor unserem Gewissen offenbar sind. Was ist die zweite Wirkung? Ja, dass wir versuchen, anderen zu gewinnen. Also, ich muss sagen, für mich persönlich ist das nicht aus Angst oder für Furcht. Wenn du es nicht tust, dann bist du schlecht dran. Ja? Also das Gefühl, sondern es ist bei mir eine direktere Verbindung zu meiner Sehnsucht.
Also ich denke, Paulus schreibt hier nicht, er fürchtet sich vor dem Herrn deshalb, sondern er schreibt, wir wissen, das ist nur ein Wissen ohne Emotion, wir wissen, dass man Gott fürchten muss, dass es ein Gericht geben muss. Wir
deshalb
sind uns bewusst.
Okay.
Und dieses Wissen um das Ende, das macht, dass wir...
Dankeschön, das ist besser. Also es ist eigentlich Angst für die anderen.
Ja,
ja, das ist besser, das ist gut. Also, denn ich denke, meine Motivation kommt nicht aus irgendwie Angst vor Gott, sondern aus meiner Sehnsucht nach ihm. Ich will meine Freude teilen. Ja, und aber die Erklärung von Kirsten ist besser. Das ist gut. So, die nächsten zwei Versen werde ich überspringen. Das ist eine persönliche Sache an die Korinther. Ihr könnt es auch lesen, aber ich überspringe das jetzt. Und in 14 und 15 haben wir ja die nächste Wirkung und ein Paradox. Zuerst heißt es, alle sind gestorben und dann alle leben. Okay. 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Okay, also offensichtlich ist das nicht ein 1:1 mit Sterben und Leben. Es ist auch geistlich gemeint. Aber was ist hier die Wirkung, die unsere Sehnsucht bringt? Dass wir leben. Wie? Genau, wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für ihn. Mhm. Bitte? Das ist parallel, bestimmt. Aber es ist auch noch ein Schritt mehr zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern für ihn. Ja? Das soll bestimmt mit der Taufe anfangen. Ja. Genau. Prioritäten setzen, das ist genau richtig. Und als letzte Wirkung hier, 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Welche Wirkung ist hier angesprochen von der Sehnsucht?
So eine geistliche Perspektive zu haben.
Genau, wir gucken mit anderen Augen. Hoffentlich ist das so, ist ein Epheserbrief, aber entweder in 1 oder 3 steht, er betet, dass sie mit Gottes Augen sehen. Das sehe ich da hier. Zunehmend, dass wir uns selbst und die Leute um uns sehen, wie Gott sie sieht. Okay. Dann kommt ein sehr bekannter Vers. Mehrere von euch werden ihn wahrscheinlich schon auswendig kennen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, das Neues ist geworden. Also eine neue Kreatur, eine neue Chance, ein Neubeginn. Das ermutigt. Ich glaube, alle von uns brauchen das manchmal, ja. Aber diese neue Kreatur soll nicht untätig rumsitzen und auf Abruf warten. Wir sind in der Ausbildung. Okay, wie sieht unser Trainingsplan aus? Wie üben wir? Wir üben uns darin, uns von dem alten Ich zu entfernen. Das alte Ich geht nicht einfach von alleine weg. Ja?
Weil es sind ja auch Unschuldigkeiten,
die wir
uns
daran
erinnern,
die mir waren. Ja.
Es reicht jetzt.
Mhm. Ein Schnitt. Mhm.
Zu bitten,
ja.
Dass er
auch. Ja. Und auch Gewohnheiten. Also, ich denke auch, wir, die lange Zeit Christen gewesen sind, es gibt manche Dinge, wo wir sie vielleicht anders formulieren, schlechte Gewohnheiten, die wir vergeistlicht haben. Ja? Also, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Auch Gott besser kennenzulernen, habe ich schon vorher gesagt. seine Gegenwart wahrnehmen, wahrzunehmen und zu genießen, das ist auf dem Plan. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir seine Liebe, seine Freude, seine Frieden im Herzen haben, einfach weil er da ist, nicht nur wegen seiner Geschenke. Auch die Sache mit Vertrauen, dass wir anfangen, ihn zu vertrauen, auch in den Dingen, die uns Angst machen. Dass wir lernen, seine Herrlichkeit zu genießen, zu bewundern. Dass wir merken, was er tut. Und er gibt uns in diesem Lehrplan eine Übung, die mehrere von diesen Dingen einschließt. Das lesen wir in Vers 18. Er macht uns zu seinen Botschaftern. Oh, und jetzt habe ich ein Set Zeit verloren. Da ist es. Okay. Lesen wir die Versen 18 bis 21 und hört gut zu. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Okay, warum Botschafter? Was tut ein Botschafter? Naheliegend ist, dass er eine Botschaft weitergibt. Ja? Und gestern haben wir überlegt, was ist das Evangelium? Hier haben wir die Antwort in Kurzform, in Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünde nicht zu, hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Also da ist Kurzform. Und dann gibt er auch, das ist zusammen mit diesem Appell, lasst euch mit Gott versöhnen. Aber laut Wikipedia ist der Dienst eines Botschafters mehr als nur das. Er hat die Aufgabe, seine Heimat im Gastland zu repräsentieren und bekannt zu machen. Ich fand das passend. Also, die Welt lernt Gott durch uns kennen. Durch uns erleben sie seine Liebe. Durch uns erfahren sie Vergebung und Bereitschaft zur Versöhnung. Durch uns sehen sie, was der Geist Christi in einem Menschen bewirken kann, wenn sie die Änderungen in uns sehen. Durch uns sehen sie die Macht des Gebets. Durch uns erleben sie die Weisheit der Schrift. Das heißt, dass wir einfach hinauslassen müssen oder sollen, wovon unser Herz voll ist, von seiner Liebe und von Bewunderung über von seinen großen Taten und auch von seinen Verheißungen. Okay, und wenn das Herz nicht davon ganz voll ist, dann müssen wir einfach Gott besser beobachten. Seine Taten wahrnehmen. Uns die Freude seiner Gegenwart zulassen. bis das Herz einfach überläuft. Denn je mehr wir über ihn nachdenken, je größer ist unsere Freude. Und je größer die Freude, desto mehr wollen wir von ihm erzählen. Denn jeder redet gern über das, was ihm große Freude macht. Ja? Und je mehr wir über ihn erzählen, desto mehr denken wir über ihn nach und das geht immer weiter. Also diese Freude in ihm müssen wir zulassen in unserem Herzen, damit unser Mund überläuft. Das ist eigentlich Kern der Botschaft, die ich mit euch auf den Weg geben möchte. Und dazu möchte ich schließen mit Philipper 4, 4 bis 8 und eine kleine Hausaufgabe. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmals sage ich, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen eure Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, denkt darüber nach. Also die praktische Hausaufgabe ist, glaube ich, auch auf eurem Blatt. Ich finde das Blatt nicht mehr so. Da. Okay. Wie ich sagte, je mehr wir über ihn nachdenken, desto größer die Freude, je mehr haben wir über ihn zu sagen, je mehr wir über ihn sagen, desto größer die Freude. Also, meine Hoffnung ist, dass ihr euch Überlegungen macht, wer ist Gott? Was an ihm, welche seiner Taten füllen dich persönlich mit Freude und Bewunderung? Inwiefern ist dein Leben mit ihm anders geworden, als es vorher war? Auch wenn es lange her ist. Was bedeutet für dich praktisch, dass Gott in deinem Herzen wohnt? Diese Überlegungen, also ich empfehle sie einfach als Überlegungen, aber ich empfehle auch, dass ihr die Zeit nehmt und schreiben darüber. Braucht niemandem was zeigen, aber schreibt das auf. Macht eure Formulierungen. Benutze deine Überlegungszeit oder mach deine Überlegungszeit so, dass es langlebig ist. Schriftlich, da kannst du es in deinem Notkoffer tun. Weiß nicht, vielleicht wird 2. Korinther 5 auch in eurem Notkoffer landen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch wirklich auch diese Augen, dass ihr euch selbst und die Welt anders seht, weil Christus in euch ist, in uns ist.